Frauenleben.
Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp
und Petra Hucke.
Hallo, guten Morgen Petra und ein gutes neues Jahr wünsche ich.
Ja, das wünsche ich dir auch und allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
Richtig, allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes neues Jahr. Ihr seid hoffentlich gut reingekommen ins Jahr 2021, mit dem wir alle doch irgendwie so ein paar Hoffnungen verbinden, dass so ziemlich alles besser werden möge.
Ja, es war echt komisch hier an Silvester, es war so still draußen, man hat in der Ferne so ein paar Böller gehört, aber bei uns in den Straßen überhaupt nichts.
Ja, also hier wurde erstaunlich viel geböllert, also ich weiß auch nicht so genau, weil es wurde eindeutig weniger verkauft, also da wo an den üblichen Verkaufsstellen habe ich nichts gesehen, also ich bin nicht so der Silvesterböller-Einkäufer.
Ich auch
daher
überhaupt nicht.
Habe ich auch nicht so drauf geachtet, aber als dann, um 12 Uhr tatsächlich überall rundum war Feuerwerk. Und wir können das von hier eigentlich ganz schön sehen, weil wir ja den See überblicken.
Oh ja,
also wir können das andere Ufer sehen und ja, also die Leute, die waren recht begeistert dabei, muss man sagen.
Hoffentlich haben sie Abstand gehalten.
Und die arme Katze musste sich verstecken, weil der kann das nämlich überhaupt nicht leiden. Also ja, der verkriecht Hund sich dann immer im allerhintersten Eck. Er geht besonders gerne in unser Gäste-Badezimmer oder Gäste-Klo und legt sich da unter die Toilette. Es hat halt keine Fenster und da fühlt er sich dann geborgen.
Ist ja nicht das einzige arme Tier zur Silvester.
Nee, also wir tun auch immer alle Hundebesitzer und überhaupt nicht nur die Hunde, also die Hunde. Natürlich, aber auch die Hundebesitzer. Ich glaube, die wenigsten, die Haustiere haben, finden das gut.
Ja. Na gut.
Ja, und jetzt beschäftigen wir uns, ne, wir klingen vielleicht noch so ein bisschen, ne, wir müssen uns noch so ein bisschen warm reden, ja, weil wir beschäftigen uns heute mit einer weiteren tollen Frau. Nach der Maria von Nazareth Folge an Weihnachten.
Die übrigens super lief,
ja,
oder läuft.
Ja,
vielen, vielen Dank euch allen.
Ja, doch. Also hat doch erstaunlich viele Abrufe auch gekriegt. Und so, vielleicht haben ja auch an Weihnachten mehr Leute Zeit, mal so sich einen Podcast zu widmen. Ich weiß es nicht, oder zwischen den Jahren.
Ja.
Weil viele integrieren das ja auch in ihren Alltag. Ne? Deswegen habe ich so für mich jetzt meine Theorien angestellt, wann die Leute Podcast hören. Auf dem Weg zur Arbeit oder so, der ja dann eher wegfällt in der Zeit. Wobei, der fällt ja im Moment bei vielen sowieso weg, ne? Mit Homeoffice und so.
Eben, naja. Ja, schreibt uns doch mal, wann hört ihr uns denn eigentlich?
Oh ja, das ist eine gute Idee.
Und wir würden uns natürlich auch immer weiterhin noch über Bewertungen auf iTunes freuen, über ein paar Sternchen.
Ja, genau. Das ist eine super Sache. Es ist halt einfach so, dass das unsere Reichweite erhöht oder erhöhen kann, vor allen Dingen, wenn die Bewertungen positiv sind.
Davon gehe ich doch aus.
Und man muss ja schon zugeben, auch wenn das viel Spaß macht hier, das alles auch immer vorzubereiten, aufnehmen, schneiden und so weiter und so fort, auch wenn es viel Spaß macht, macht es auch noch mehr Spaß, wenn man weiß, dass sich das auch jemand anhört.
Richtig. Und es macht halt auch viel Arbeit.
Oh ja.
Bei meiner heutigen Frau, ich bin heute dran mit Vorstellen, ich stelle Alice Ball vor, Alice Augusta Ball. Da war es zwar etwas schwierig, zu ihr Informationen zu kriegen. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht mal mehr wie, über sie gestolpert und habe dann ein paar Infos bei Wikipedia gefunden. Und es gibt ein Buch, in dem ganz viele afroamerikanische Chemikerinnen vorgestellt werden. Und daraus habe ich meine Infos. Es ist eigentlich, also wir hatten, glaube ich, am Anfang beide mal gesagt, wir wollen, wenn wir interessante Frauen finden, die uns interessieren, aber über die es nicht genug Infos gibt, dann machen wir da einen Blogartikel draus. Wir haben ja unsere Website mit einem Blog. Aber irgendwie fand ich Alice Ball trotzdem so interessant, dass ich jetzt eine Folge drüber machen wollte. Und ich habe jetzt ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem Thema noch dazu genommen, mit dem sie sich beschäftigt hat. Also sie war Chemikerin und hat sich mit der Heilung von Lepra beschäftigt. Und deswegen werde ich heute ein bisschen über Lepra erzählen.
Genau.
Und das, nicht nur über Alice Ball.
Finde ich eine super Sache. Ich habe auch heute Morgen, als ich mich gedanklich natürlich selbstverständlich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich nämlich auch
früh aufgestanden.
Ja, erwähne das nicht, habe ich mir überlegt, und ich habe das sogar gegoogelt. Ich habe mal eingegeben, ist Chemie sexy oder irgendwie sowas, ja. Ich dachte, was ist das? Ja, was ist eigentlich das Besondere an Chemie? Und ja, die Google-Suche war jetzt nicht so richtig erfolgreich, muss ich zugeben. Ich glaube, das Spezielle an Chemie ist einfach, dass es sowas ist, was wirklich im Verborgenen bleibt, ja. Also was einerseits unglaublich wichtig ist, auch für unseren Alltag. Also Chemie begegnet uns im Grunde genommen überall. Aber tja, sich das vorzustellen, wie diese Moleküle auch wie auch immer miteinander interagieren, ist halt extrem schwierig und weit, weit weg.
Das ist schon, genau, wie du sagst, das ist überall drin. Und wenn du fragst, ist Chemie sexy, dann frag mal Mai-Tee Nguyen Kim, die, kennst du die?
Ja, meine Tochter, die hat mir schon von ihr erzählt, die macht, glaube ich, auch, die hatte ursprünglich, glaube ich, einen YouTube-Channel und ist aber jetzt quasi in die öffentlich-rechtlichen Medien gegangen.
Sie hat den YouTube-Channel aber auch noch, aber sie moderiert jetzt auch Quarks, was vorher der Ranga Yogeshwar gemacht hat.
Genau.
Das ist eine ganz, ganz tolle Frau, kann ich sehr empfehlen.
Und ich wollte mir immer mal was mit, also ich habe die auch schon mal gesehen irgendwo in irgendeiner Sendung oder so, aber ich wollte mich mal nochmal genauer damit befassen, ja, weil eigentlich finde ich Wissenschaftsvermittlung, also ich gucke sehr, sehr gerne auch solche Sendungen, also sowas wie Quarks oder so, und habe das nur so ein bisschen aus den Augen verloren, weil in der letzten Zeit immer so viel andere Dinge zum Recherchieren und so weiter da waren. Ich mich doch so sehr mit dem 19. Jahrhundert befassen musste, mit Geschichte mich befassen musste, weil das ursprünglich auch nicht zu meinen Leidenschaften gehörte. Und von daher...
Dann erzähle ich dir heute was.
Erzähl mir doch heute mal was. Also...
Ihr Name ist Alice Augusta Ball und sie wurde 1892 geboren. Sie war US-Amerikanerin, geboren in Seattle im Staat Washington. Und ja, sie war das jüngste von 4 Kindern. Sie hatte relativ wohlhabende Eltern, also sie gehörten zur Mittelschicht. Sie waren schwarz, beide Elternteile. Merkwürdigerweise, ich weiß nicht, wie das funktioniert, stand in ihren Pässen, sie seien weiß. Wie sie das da haben eintragen lassen und warum, ob sie dadurch sich Vorteile für ihre Kinder versprochen haben, keine Ahnung. Ihr Vater, James Presley Ball, war Anwalt und Redakteur der Zeitung Colored Citizen, also eine Zeitung für Schwarze. Und sie arbeiteten auch beide als Fotografen, und schon Alices Großvater arbeitete als Fotograf und er war relativ bekannt. Er hat sich als einer der ersten Afroamerikaner mit der Daguerreotypie beschäftigt damals. Und jetzt kann man, wenn man da schon so mit dem Storytelling sozusagen anfangen will, kann man sich ja denken, dass die kleine Alice dann im Fotolabor von Vater und Mutter und Großvater mit Chemie in Berührung gekommen ist und vielleicht daher so ihre Begeisterung kam.
Wahrscheinlich musste ja der Großvater, wenn er Daguerreotypist war, irgendwie auch vielleicht hat er sogar seine Platten selber hergestellt, ne, die dann damals zur Belichtung verwendet haben. Und hat bestimmt mit Chemikalien hantiert.
Ja, absolut. Ist halt die Frage, ob die kleine Alice dabei war. Ich habe auch einen Link zu Fotografien von ihm. Da gibt es eine ganze Menge. Er hat Schwarze fotografiert, aber auch so bekannte Männer wie Charles Dickens zum Beispiel und P.T. Barnum mit seinem American Museum, falls das jemandem was sagt. Da habe ich einen Link dafür. Also sie wächst in Seattle auf und zieht dann aber mit der Familie 1902, als sie 10 ist, nach Honolulu auf Hawaii, weil der Großvater gesundheitliche Probleme hat. Er hat Arthritis und die Ärzte sagen, vielleicht geht es ihm da besser, weil die Luft besser ist. Das heißt, sie geht da zur Schule und der Großvater stirbt dann aber 2 Jahre später und die Familie kehrt zurück nach Seattle, wo Alice weiter zur Schule geht und schließlich anfängt zu studieren, und zwar pharmazeutische Chemie und Pharmazie. Also das interessiert sie von Anfang an.
Also Moment, wenn sie da studiert, das muss aber zu einer Zeit gewesen sein, wo es weder für Frauen allgemein noch für Schwarze jetzt ungewöhnlich gewesen sein dürfte, zu studieren.
Ja, das ist richtig.
Weil das muss ja dann aber 92 ungefähr 1910 gewesen sein.
Nee, das war alles andere als üblich. Sie hatte wahrscheinlich etwas Vorteile dadurch, dass sie eben nicht zu den Ärmsten gehörte. Aber eben als Schwarze und als Frau war es nicht normal und wahrscheinlich auch nicht leicht. Ich habe viele, viele Zahlen gefunden, die ich aber hier nicht auflisten will. Das werde ich auch in den Artikel dann dazu schreiben. Also wie viele Prozent waren Frauen, wie viele waren Schwarze und so weiter. Aber sie war eine Ausnahme. Sie war dann auch noch weiterhin eine Ausnahme, weil sie wirklich gut und wirklich intelligent war. Sie hat, bevor sie dann ihr Masterstudium begann, hat sie schon eine erste wissenschaftliche Veröffentlichung gehabt, was wirklich sehr selten war in dieser Zeit, in einem sehr renommierten
Wissenschaftsmagazin, genau, oder Chemie. Zeitung oder, heute ist das ja noch so, dass solche Publikationen in Wissenschaftsjournalen sehr wichtig sind, also die von einem Fachpublikum gelesen werden, und das dürfte es halt damals auch schon gegeben haben.
Ja, genau, absolut.
Und sie hält mit dem Bachelor hat die das schon
nach
gehabt.
Dem Bachelor, genau.
Nach dem Bachelor, okay.
Dann nimmt sie ihr Masterstudium auf, und zwar bekommt sie zwei Stipendien angeboten, eins für Berkeley in Kalifornien und eins für das College of Hawaii. Und da sie ja, ich nehme an, da sie eben Hawaii schon kannte und das vermutlich auch mochte, ist sie nach Hawaii gegangen, hat das Stipendium angenommen. College of Hawaii ist heute University of Hawaii. Und sie schreibt ihre Masterarbeit über die aktiven Bestandteile des Kawa-Pfeffers und ist die erste Frau, die am College of Hawaii einen Mastertitel bekommt. Und auch überhaupt die erste schwarze Studentin da um diese Zeit. Also das war 1914-15 für das Semester. Dann macht sie so weiter, wie es viele junge Frauen um diese Zeit machen, die die Bildung genossen haben und die vielleicht auch die ersten, also bei Alice anscheinend nicht, aber die so die ersten in der Familie waren, die überhaupt eine Universitätsbildung hatten, dass sie selbst Dozentin wird. Also es ist ganz oft so, dass dann junge Frauen als Dozentin oder als Lehrerin weitermachen, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass ihnen sonst nicht viel anderes offen steht.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Aber man kann sich eben auch vorstellen, dass es so ein Wunsch ist, das Wissen weiterzugeben.
Ja, oder vielleicht auch andere Frauen an die Uni zu holen.
Ja.
Kann mir nicht vorstellen, dass einen das ganz unberührt lässt, ne? Wenn man studiert und um einen herum eigentlich nur junge Männer sind und in ihrem Fall wahrscheinlich hauptsächlich weiße junge Männer.
Ja, genau. Und sie wird da ja nicht einfach so durchgesegelt sein. Also sie wird ja einiges an Diskriminierung erfahren haben.
Ja.
Naja, jedenfalls ist sie so gut, also hat schon einen so guten Ruf, dass sie von einem Professor kontaktiert wird, Harry T. Holman. Der hat ein Labor am College of Hawaii und ist Assistant Surgeon am Kalihi Hospital. Also er arbeitet auch praktisch als Arzt und möchte herausfinden zu dieser Zeit, wie man Lepra behandeln kann. Und zwar mit dem Cholmugra-Öl. Also es ist ein Öl einer Pflanze des Cholmugra-Baums. Ich habe immer Probleme, dieses Wort auszusprechen. Und genau, da möchte er mehr zu herausfinden und glaubt, dass Alice sich dazu eignet, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Also man weiß schon um die Wirksamkeit wahrscheinlich von diesem Öl.
Man weiß, dass das funktioniert. Das Problem ist nur, dass man kann es auftragen auf die Haut, aber es klebt unheimlich und lässt sich deswegen eigentlich nicht, also das lässt sich eigentlich nicht als Behandlung nutzen. Man kann es auch oral verabreichen, aber es schmeckt furchtbar bitter und eklig und deswegen erbrechen die Patientinnen und Patienten es gleich wieder. Und wenn es injiziert wird, also das geht eben nicht, weil ein Öl lässt sich nicht injizieren. Und das heißt, wenn es versucht wird, dann formt es Blasen unter der Haut und verursacht furchtbare Schmerzen. Das heißt also, man weiß, es funktioniert irgendwie, aber man weiß noch nicht so richtig, wie man das anwenden möchte.
Bevor wir jetzt weitermachen mit der Behandlung der Krankheit, kannst du noch mal kurz was sagen zur Lepra? Weil ich meine, ja, man hat so seine Vorstellungen davon oder man weiß, dass das eben, ganze Gliedmaßen angreift, ja, wenn man das hat. Aber es lässt sich ja heute recht gut behandeln. Ne? Ich glaube, es ist eine bakterielle Erkrankung. Man kann das mit Antibiotika behandeln. Oder sage ich jetzt was völlig Falsches?
Ja, du sagst schon, man kennt Lepra, man weiß was über Lepra, aber eigentlich stimmt das so alles nicht so richtig. Also.
Ah, okay. Also alles, was ich jetzt gesagt habe.
Nein, das ist schon alles irgendwie richtig, aber eben alles nicht so ganz richtig. Und das ist so das Problem, was das auch heute noch gibt, was Lepra angeht. Also man sagt eigentlich nicht mehr Lepra, sondern man sagt Morbus Hansen, weil eben der Name Lepra mit diesem wahnsinnigen Stigma belegt ist. Also man denkt gleich an Leprakolonien und furchtbar ansteckende Leute, die mit halben Armen und Beinen durch die Gegend robben und so weiter. Und deswegen sagt man eigentlich Morbus Hansen. Ich werde jetzt wahrscheinlich, also Hansen ist der Mann, der das dann erforscht und dementsprechend benannt hat. Ich werde wahrscheinlich trotzdem immer wieder Lepra sagen, weil es einfach so drin ist. Es wird verursacht, wie du schon gesagt hast, durch Bakterien. Es gibt zwei verschiedene, Mycobacterium leprae und Mycobacterium lepromatosis. Die sind sich aber ziemlich ähnlich. Und es ist ein Bakterium, das mit dem Tuberkulosebakterium verwandt ist, aber bei weitem nicht so durchsetzungsstark ist wie das Tuberkulosebakterium. Also es ist zum Beispiel so, dass 95% der Weltbevölkerung immun sind gegen dieses Bakterium oder diese Bakterien. Es ist auch so, dass die 13 Tage brauchen, um sich einmal zu vermehren. Also es geschieht eigentlich sehr, sehr langsam. Und sie haben auch ein sehr kleines Genom. Das heißt, dass das Leprabakterium andere Zellen infizieren muss, um zu überleben. Also eigentlich eher wie ein Virus. Die Ansteckung erfolgt über Tröpfcheninfektion, auch wie bei der Tuberkulose.
Also wenn man angehustet wird oder so. Na gut, mit Tröpfcheninfektion. Gut, im Moment haben wir es mit dem Virus zu tun, mit dem Coronavirus, aber auch Bakterien können sich so übertragen.
Genau. Also eigentlich ist diese ganze Terminologie im Moment sehr in aller Munde. Ja, also Tröpfcheninfektion. Das heißt, es braucht einen recht engen und langen Kontakt und man braucht auch sozusagen ein schlechtes Immunsystem, damit dieses Bakterium sich durchsetzt. Dann kommt dazu auch noch, dass die Inkubationszeit 1 Jahr bis 20 Jahre sein kann. Also es kann sein, dass du das 20 Jahre in dir rumträgst und das gar nicht weißt. Im Durchschnitt sind es 5 Jahre. Aber das Problem ist halt auch bei 5 Jahren, man zeigt keine Symptome, man weiß nicht, wo man sich angesteckt hat. Das heißt, es kann keiner nachvollziehen, wo kommt das her.
Ja.
Das macht es natürlich gefährlich. Was auch noch interessant ist, ist, dass das nicht kultiviert werden kann. Also das heißt, wenn man daran forscht, kann man nur an lebendigen Zellen forschen.
Ach,
und
okay.
Das einzige Tier, was neben den Menschen dieses Bakterium auf dieses Bakterium reagiert, sind Gürteltiere.
Ah, okay.
Weil Gürteltiere eine relativ niedrige Körpertemperatur haben und das braucht dieses Bakterium eben. Und es wird dann auch an den Stellen aktiv, die sowieso kühler sind. Ist ja auch bei uns so, Hände, Füße, Nase zum Beispiel.
Ah, das stimmt, ja. Aber ich meine, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass zum Beispiel, ja, Menschen, Affen oder so, ne, also unsere nächsten Verwandten.
Das sind nur die Gürteltiere.
Im Tierreich das vielleicht auch bekommen oder die, ja, Mäuse oder so, an denen man immer forscht. Aber nein, es sind nur die Gürteltiere. Das ist ja interessant. Ja, und stimmt, natürlich, ja, man denkt so dran, was weiß ich, da wird dann, die Nase kann abfallen, Zehen, Finger, ne, und es tut, glaube ich, nicht weh, ne, weil die Nerven wahrscheinlich beeinträchtigt werden.
Es gibt zwei verschiedene Formen. Also entweder es wird gleich das Nervensystem angegriffen, das periphere Nervensystem, das heißt Herz, Lunge und so weiter funktioniert alles noch, aber genau, wie du sagst, also man fühlt an den Gliedmaßen nichts mehr oder die schwellen an und das Problem ist eben, wenn man da nichts fühlt, dann wird's gefährlich, weil du merkst nicht, wann du dich verletzt. Und dadurch, das ist eben das große Problem, eigentlich ist nicht das Bakterium so gefährlich, sondern all diese anderen Verletzungen und das heißt, es kommt zu Infektionen und Entzündungen und damals gab es halt nichts, womit man das behandeln konnte, Antibiotika.
Also es ist gar nicht das Bakterium, was die Entzündung der Gliedmaßen dann hervorruft, sondern das sind dann Verletzungen.
Genau.
Und das, okay.
Mhm. Und das meinte ich mit, man weiß eigentlich, was es ist, aber es ist halt alles nur so halb richtig.
Aber das Bakterium verhindert den Schmerz.
Das zerstört die Nerven, genau.
Mhm. Verstehe. Okay. Also mit dieser und diese Krankheit war zu der Zeit, wo sie gelebt hat. Also Alice, weißt du, ob sie Alice Augusta oder genannt wurde? Also welcher Vorname?
Ich würde einfach mal Alice sagen.
diese Krankheit war also zu der Zeit, wo sie lebte und geforscht hat, Alice, noch sehr verbreitet.
Also es war definitiv verbreiteter als heute, weil es heute eben Antibiotika gibt. Und es ist aber eben immer wieder dieses Stigma. Also sobald man gedacht hat, es könnte Lepra sein, hat man diese Leute eben ausgeschlossen. Also es ist zum Beispiel auch so, dass es wird schon in der Bibel erwähnt, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, weil Jesus einen Aussätzigen behandelt,
ne?
Also heilt. Aber vermutlich war das eben auch kein Lepra, sondern Syphilis oder sowas in der Art, in der Bibel.
Ja.
Aber genau, es ist eben, man nennt es Aussatz. Man hat es schon immer Aussatz genannt. Das heißt, die Leute werden aus der Gesellschaft ausgestoßen. Aus der Gesellschaft ausgestoßen, aus der Kirche ausgestoßen. Es wurde übrigens diagnostiziert, so viel dazu, von Priestern anfangs. Also zu Alice Zeit vermutlich nicht mehr, aber lange Zeit. Also es ist so im frühen Mittelalter hatte es so die Hochzeit. Interessanterweise dann auch wieder ist es danach zurückgegangen, weil sich danach die Tuberkulose stark verbreitete. Also das heißt, die Tuberkulose hat Lepra zurückgedrängt.
Und das gab es aber überall, also auf allen Kontinenten.
Also nach Amerika wurde es mit den Europäern eingeschleppt. Vorher gab es das da wohl nicht. Und diese Krankheit zu haben, war eine kriminelle Tat. Also das heißt,
ach du meine Güte,
dass man, also in den USA sogar bis 1969... Das heißt, ab da konnte man dann eben nicht mehr gezwungen werden, in solche Kolonien weggesperrt zu werden. Und gerade auf Hawaii, ich nehme an, dass deswegen auch dieser Professor und eben Alice Boll auf Hawaii deswegen geforscht haben, gab es auf der Insel Molokai eine große Kolonie namens Kalaupapa, wo die Verhältnisse wahnsinnig schlecht waren. Es gab keine Medizin, weder gegen Lepra noch gegen eben solche Folgekrankheiten. Es war alles voller Ungeziefer. Sie mussten sich selbst versorgen, die Leute dort, was aber natürlich immer schwieriger wurde, je kranker sie waren, wenn sie irgendwie die Hände nicht mehr richtig benutzen konnten. Wie sollten sie sich da richtig selbst versorgen? Und von allen Neuankömmlingen starben innerhalb der ersten 5 Jahre 46%. Und also ich meine, ich finde das so schlimm, wenn ich das höre. Andererseits ist das heute mit den Flüchtlingen an den europäischen Grenzen auch nicht viel anders. Aber also es war wahnsinnig isoliert. Man wurde mit dem Boot angeliefert, aber nicht etwa in einen schönen Hafen, wo man ausstieg und dann in der Kolonie war, sondern man wurde aus dem Boot geworfen und man musste hinschwimmen.
Okay.
Und das war halt auch nicht irgendwie so ein schöner Sandstrand, sondern es waren Klippen und hoher Wellengang und die armen Leute, ja, man kann sich denken, wie viele dann überhaupt noch angekommen sind.
Und sowas wie eine ärztliche Versorgung
überhaupt
oder so gab es da ja nicht.
Es gab dann einen katholischen Pater, der hieß Damian de Voister aus Belgien, der später auch zum Heiligen erklärt wurde, der sich dort um die Leute gekümmert hat. Und das, nach 11 Jahren ist er selbst daran gestorben, gilt heute noch so als Schutzpatron für Leprakranke, aber das wird auch so auf HIV und AIDS erweitert. Und ich habe eine Zahl gefunden, 1890, also das war noch bevor Alice mit der Forschung anfing, da waren 1174 Leute in dieser Kolonie. Und das waren wohl so die meisten.
Okay, und das war ganz, das habe ich wahrscheinlich nicht gut aufgepasst. Ganz am Anfang hast du das bestimmt gesagt, das war also in der Nähe von Hawaii.
Das war auf Hawaii, auf einer der Hawaii-Inseln.
Das war auf Hawaii. Mhm. Also genau, das ist eine Inselgruppe, besteht aus mehreren Inseln und das war also auf einer von diesen Inseln.
Genau.
Also in gewisser Weise in unmittelbarer Nähe.
Ja.
Ja. Und es hat sonst eigentlich wenig Menschen interessiert, aber diesen Professor, der die junge Studentin dann in diese Forschung gebracht hat.
Genau. Und wie gesagt, es war dieses Cholmukha-Öl, mit dem man sich schon beschäftigt hat. Dieser Baum, der sagt uns überhaupt nichts, mir zumindest nicht, den gibt es auch nur in Indien und in Hawaii eben. Er wird wohl in der chinesischen traditionellen Medizin auch eingesetzt, dieses Öl. Also vielleicht hat doch schon mal jemand davon gehört. Und Alice ist ja jetzt Dozentin am College of Hawaii und sie arbeitet in diesem Labor. Das heißt, sie hat eine doppelte Arbeitslast, aber sie findet das alles so spannend, dass sie sich da abends nach den Unterrichtsstunden hinsetzt und im Labor arbeitet. Und sie findet in Experimenten heraus, ich weiß nicht, ob sie da Gürteltiere sitzen hatte, also dass die Lösung eigentlich relativ einfach ist. Und zwar, ich muss das jetzt ablesen, weil das ist Chemie, es gibt in diesem Öl Fettsäuren. Und die Fettsäuren haben Ethylester. Und die kann man trennen voneinander. Und dann werden die wasserlöslich. Und wenn sie wasserlöslich sind, kann man sie injizieren. Und dadurch ist praktisch die Behandlung gefunden. Dazu kam dann noch, dass man das irgendwie kühl halten muss, damit sich das nicht wieder irgendwie zusammenzieht oder so. Aber genau, also das war im Grunde so eine ganz einfache Lösung, die für Alice einen Riesenerfolg bedeutete.
Ja, wenn sie so einfach gewesen, also so einfach kann sie ja nicht gewesen sein, ne? Sonst wäre jemand anders drauf gekommen, schon lange vorher oder so.
Ja, es hört sich halt, finde ich, so einfach an. Man trennt einfach diese Ethylester im Öl und das war's. Also ich weiß ja nicht, wie lange sie daran gesessen hat und ob wirklich jemand anders drauf hätte kommen können, aber ja, das war jedenfalls ihre Lösung.
Genau, wie man die trennt und ob man das dann getrennt injiziert oder, naja gut, okay. Das ist Chemie.
Genau, lassen wir das mal so stehen. Ja, und jetzt kann man ja denken, wunderbar, da hat sie jetzt einen großartigen Erfolg gefeiert und dann kann das ja jetzt weitergehen. Allerdings, leider, ist es wohl so, dass sie in ihrem Unterricht Chlorgas einatmet und davon schwer krank wird und nach Seattle zurückkehrt und stirbt 1916 mit 24 Jahren.
Ja, sie ist ganz, ganz jung gestorben, ja.
Man weiß nicht ganz, ob das stimmt mit dem Chlorgas. Auf der Sterbeurkunde steht wohl Tuberkulose, aber das scheint wohl jemand im Nachhinein geändert zu haben. Aber das ist so das, was man findet. So, und jetzt wird's richtig fies, weil nämlich Dr. Arthur L. Dean, der ebenfalls Chemiker ist und Präsident des College of Hawaii.
Also das ist jetzt nicht der sie in diese Forschung reingebracht hat, sondern jemand ganz anderes.
Jemand anders. Der übernimmt ihre Arbeit und lässt ein Medikament herstellen und in großen Mengen verkaufen und verabreichen. Und es ist wirklich, es hilft. Und viele auch aus dieser Hawaii-Kolonie dürfen nach Hause zurückkehren. Ja, und
Entschuldigung, wenn ich dich schon wieder unterbreche, das heilt tatsächlich, also behandelt es die Symptome oder kann es wirklich heilen, dieses Medikament?
Das lassen wir auch mal so stehen.
Wenn sie entlassen werden, dann geht man vielleicht auch davon aus, dass es eben nicht mehr ansteckend ist.
Ja, genau. Also es steht wirklich so da, sie wurden geheilt und durften nach Hause zurückkehren. Also es muss zumindest nicht mehr ansteckend gewesen sein. Ob es immer noch im Körper war, weiß ich nicht.
Okay, also ja, Nee, so, das können wir gerne so stehen lassen, dann glaube ich, habe ich es verstanden.
Also jedenfalls dieser fiese Dr. Dean erwähnt Alice überhaupt nicht. Er nennt seine Methode, also er nennt ihre Methode die Dean-Methode statt die Ball-Methode und erwähnt sie überhaupt nicht.
Das ist ja super, ja.
Ja. Es gab dann wohl einen anderen Forscher, der, ich dachte, da hätte ich eine Jahreszahl. Der hat es dann jedenfalls irgendwie ein paar oder viele Jahre später doch erwähnt, dass das eigentlich von Alice Ball kam, diese Erkenntnis. Und dann wird die Dean-Methode zur Ball-Methode umbenannt. Und so heißt sie auch heute immer noch. Heute wird sie nicht mehr benutzt, aber bis in die 1940er war es weiterhin die beste Behandlungsmethode.
Ja, 30 Jahre lang, ne? Also mindestens 30 Jahre lang hat es wahrscheinlich ganz vielen Menschen das Leben gerettet.
Es wurde dann, ja genau, also dann wurden eben Antibiotika entwickelt und seit 1981 werden bestimmte Antibiotika in einer Kombinationstherapie über 1 bis 2 Jahre verabreicht, damit man eben von Lepra geheilt wird. Aber man kann sich halt auch vorstellen, wenn das 1 bis 2 Jahre sind, dass es in armen, abgelegenen Gebieten immer noch schwierig ist. Also gerade in Indien sind heute 60% aller Lepra-Fälle sind in Indien, danach Brasilien und Indonesien. Es gibt, da habe ich die Zahlen auch nicht so ganz, 200.000 Fälle etwa heute. Die Zahlen fallen deutlich. Die WHO stellt diese Behandlung kostenlos bereit. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, an diese Leute zu kommen. Und was ich dann auch noch interessant fand, weil wir gerade Anfang 2021 haben, es gab eine WHO-Strategie, die bis Ende 2020 galt. Die haben die leider nicht ganz erreicht. Es geht darum, sie gehen davon aus, dass sie Lepra nicht wirklich ausrotten können. Aber sie wollen dafür sorgen, dass bei Kindern alle durch Lepra verursachten Behinderungen eliminiert werden und bei Erwachsenen nicht eliminiert, aber zumindest deutlich verringert. Und es soll keine Gesetze weltweit mehr geben, die Menschen diskriminieren, die Lepra haben. Also und wie gesagt, das wurde nicht ganz erreicht, aber die Zahlen fallen. Und das Problem ist halt auch heute, dass das, wie gesagt, in Ländern wie Indien ist und nicht im reichen Westen. Und dementsprechend gilt das heute auch als Neglected Tropical Disease, NTD.
Oh, was?
Also eine vernachlässigte Tropenkrankheit.
Ah,
genau.
Ah,
genau. Okay. Und dann habe ich aber noch gute Nachrichten für Alice Ball sozusagen. Sie wird dann praktisch wiederentdeckt. Und zwar gibt es eine Dr. Catherine Takara von der University of Hawaii, die sich mit schwarzen Frauen auf Hawaii beschäftigt. Und Stanley Ali, ein pensionierter Beamter, der sich mit der Geschichte der Schwarzen überhaupt auf Hawaii beschäftigt. Und der hat auch dafür gesorgt, dass es ein Porträt von Alice Ball in einer Bibliothek der Uni gibt. Es gibt eine Gedenktafel für sie, auch auf dem Campus, neben einem Cholmukra-Baum, passenderweise. Und der 29. Februar, also alle vier Jahre ist der Alice Ball-Tag. Ach ja, und 2007 bekam sie postum die Regents Medal of Distinction der Universität. Und was auch noch sehr interessant ist, was ich leider nicht gefunden habe, ist, dass im Februar 2020 ein Kurzfilm von Dagmawit Abebe namens The Ball Method auf einem Filmfestival gezeigt wurde. Ich habe einen Trailer gefunden, den ich verlinken werde, aber leider nicht den ganzen Film im Internet. Und dann gibt es wohl auch noch, oder es ist in Arbeit, eine Biografie durch einen Paul Wermajor, der auch an der Uni dort arbeitet und wohl über sie forscht. Aber da habe ich leider auch noch nicht gefunden, dass es da Ergebnisse gibt.
Also es gibt durchaus Menschen, die sich bewusst sind, dass es wichtig ist, an Frauen, an afroamerikanische Frauen, insbesondere wenn sie Universität tätig war, zu erinnern und sie nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Ich meine, dieser Dean, der dann einfach die Methode umbenannt
großartig
hat, also das ist schon... Aber gut, das passiert einem immer wieder, ne? Also wenn man sich jetzt mit Wissenschaftlern allgemein befasst, aber insbesondere mit Frauen, dass andere eigentlich einen Ruhm absahen.
Es gibt da auch eine ganz bekannte Geschichte über Rosalind Franklin, die in den 1950ern über DNA geforscht hat. Und dann haben diese beiden anderen Wissenschaftler, James Watson und Crick, wie hieß der andere? Vorname vergessen, die haben dann praktisch ihre Arbeit genommen und veröffentlicht und haben dafür dann später eben auch den Nobelpreis bekommen, dass die DNA in einer Doppelhelix angeordnet ist. Das hat man wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und das basiert eigentlich alles auch auf der Arbeit von Rosalind Franklin und die kennt man leider auch viel zu wenig.
Ja, dann hoffen wir, dass sich das auch bald mal ändert.
Und Alice Ball hat auf jeden Fall diese Aufmerksamkeit verdient und es ist so schade, dass sie so früh gestorben ist. Wer weiß, was sie sonst noch alles rausgefunden hätte.
Ja, unglaublich, ja. Also die kurze, aber doch sehr erfolgreiche Karriere von Alice Ball. Ja, vielen Dank, dass du uns sie vorgestellt hast.
Ja, es war mir ein Vergnügen.
Und sollen wir auch schon verraten, was das nächste Mal dran ist? Weil wir haben nämlich dieses Jahr ist das Jubiläum von 50 Jahren Frauenstimmrecht in der Schweiz. Und wir wollten nächste Woche Iris von Rothen vorstellen, die da eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat.
Eine Schweizerin,
genau. Ich sag mal Tschüss.
Ja, sag ich auch. Bis in 2 Wochen.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.